Was ist eigentlich ein digitales Ökosystem? Warum lassen sich dadurch Kundenanforderungen besser erfüllen und die Customer Experience auf ein neues Level bringen? Und wie managt man so ein Partnernetzwerk am besten? Willkommen zu einer neuen Folge von CX Talks. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von CX Talks. Mein Name ist Peter Pirner vom IZEM und ich freue mich sehr, dass Sie wieder zuhören. CX Talks wird diesen Monat unterstützt von Scopus Connect, dein perfekter Ansprechpartner, um Customer Experience Management professionell im Unternehmen zu etablieren. Scopus Connect ist als Teil der Scopus-Gruppe der spezialisierte One-Stop-Shop für die Konzeption und technische Umsetzung von Best-in-Class Customer Experience und Insights Community-Lösungen. Als führender Anbieter in der Dachregion hilft Scopus Connect seinen Kunden, die eigenen Kunden besser zu verstehen und attraktivere Produkte und Dienstleistungen zu entwickeln. Der langjährige Qualtrics-Partner verfügt zudem über umfassende Erfahrung, wie man Kundenfeedback in Echtzeit erfasst und darauf basierend wirksame Maßnahmen ableitet. Das Ergebnis? Positivere Kundenerlebnisse und eine starke emotionale Beziehung zwischen Kunden und Unternehmen. Mehr Informationen findest du auf der Website www.scopus-connect.de. Haben Sie schon mal etwas von digitalen Ökosystemen gehört? Falls nein, haben Sie aber ziemlich sicher schon mit einem zu tun gehabt, zum Beispiel Amazon. Viele digitale Plattformen versuchen, umfassende Ökosysteme für ihre Kunden zu schaffen. Rund um ein Kundenbedürfnis werden sämtliche Problemlösungen auf dem Weg zur Bedürfnisbefriedigung selbst oder über Partner angeboten. In diesem Zusammenhang fällt auch oft das Wort Plattformökonomie. Digitale Ökosysteme sind im Management sehr angesagt. Sie ermöglichen digitale Transformationen, die alleine vielleicht nicht darstellbar wäre. Einem digitalen Ökosystem kann man sich anschließen, wie der Busunternehmer sich Flixbus anschließt. Oder man schafft selbst ein derartiges Ökosystem und bindet weitere Partner ein. Was ist die cleverere Lösung? Sie sehen schon, es gibt vieles zu bedenken bei diesem Thema. Ich persönlich finde die Entwicklungen rund um digitale Ökosysteme gerade für das Customer Experience Management game-changing. Da lag es nahe, sich dem Thema gründlich und mit großer Expertise zu nähern. Mein heutiger Gast ist Martha Böckenfeld, Senior Advisor Digital Platforms and Ecosystems bei der UBS. Zuvor hat sie nach einer beeindruckenden internationalen Karriere bei namhaften Finanzdienstleistungsunternehmen für die UBS in der Schweiz selbst ein digitales Ökosystem rund um das Thema Wohnen und Hypothekenfinanzierung gebaut. Wir kannten uns über LinkedIn schon länger und deshalb habe ich sie einfach gefragt, ob sie ihr Wissen über digitale Ökosysteme nicht einmal in einer Podcast-Folge vorstellen mag. Mochte sie. Und wir haben eine tolle Folge mit vielen praktischen Beispielen und drängenden Fragen, die es zu beantworten gilt, gemacht. Kategorie: Wieder was gelernt. Viel Spaß beim Zuhören. Hallo Martha, herzlich willkommen bei CX Talks.
Ja, hallo Peter. Ich freue mich sehr, dass ich heute bei dir zu Gast sein darf und über mein Lieblingsthema sprechen darf.
Ja, ich glaube, da werden wir alle sehr viel davon haben. Martha, vielleicht ganz kurz zu deiner Person. Du hast eine sehr beeindruckende Vita mit einer Reihe sehr verantwortungsvollen Rollen in der Finanzbranche. Wann hat dich denn auf diesen Stationen das Thema Digitalisierung und digitale Ökosysteme zum ersten Mal berührt?
Also ich glaube, ich muss sagen, dass es relativ jung wird man ja schon davon betroffen, obwohl wir jetzt beide ja vielleicht nicht mehr ganz so jung sind. Also wir sind nicht Next Gen, wenn auch vielleicht im Spirit Next Gen. Also Digitalisierung ist immer schon ein Thema gewesen, als ich in Hongkong gestartet habe. Da war ich so um die 32, das ist klar. Und dann in meiner weiteren Karriere auch bei der Winterthur-Gruppe in der Schweiz, dann in London als CEO, kamen diese Themen, waren einfach Teil des Business. Und was auch immer wichtiger wurde, das wird sicherlich für dich auch sehr interessant sein, wo auch dein Herz ja für schlägt, dass es eigentlich, dass man nicht so sehr von der Digitalisierung denkt, sondern eher von dem, was es für den Kunden bedeutet. Also wie kann ich eine tolle Customer Experience schaffen und wie kann ich das mit Tech unterstützen? Das ist auch so, wie Steve Jobs das gemacht hat, der für uns alle, glaube ich, da ein großes Modell ist und ein Role Model für die Kundenzentrierung. Also kann man sagen, eigentlich kann man heute ohne Digitalisierung und ohne digitale Ökosysteme, in denen wir uns ja jeden Tag befinden, gar nicht mehr auskommen. Ich habe letztens vielleicht nur einen kurzen Satz dazu gelesen, wie macht man sich beliebt oder wie macht man sich sogar unersetzlich? Und dann die Antwort war, man schafft ein Ökosystem.
Dann sind wir ja schon mittendrin, brauche ich gar keine Überleitung mehr, sondern wir reden schon von digitalen Ökosystemen und jetzt stelle ich mir ganz naiv erstmal die Frage, sind eigentlich digitale Ökosysteme dasselbe wie digitale Marktplätze oder ist das was anderes?
Ja, vielen Dank für die Frage. Ich glaube, da gibt es immer sehr viele Konfusionen mit Plattformen, Ökosysteme, Marktplätze und da kann man eigentlich sich sehr schön angucken, auch was wie Amazon das gemacht hat. Also Amazon ist erstmal angefangen als klassischer Marktplatz, hat verschiedene Kunden miteinander mit Produkten verbunden und diese Produkte waren halt Bücher, also das typische klassische Amazon E-Commerce. Wenn wir jetzt Amazon ein bisschen weiterdenken, heute ist Amazon wirklich ein Ökosystem. Amazon hat jetzt nicht nur, und das ist nicht von der Produktseite gedacht, sondern hat sein ganzes Ökosystem ausgebaut mit einer Cloud, das ist auch ganz wichtig, und hat diese Cloud sogar Dritten zur Verfügung gestellt. Also das ist auch ein wichtiges Kriterium, dass man das ja nicht nur für sich selber nutzen kann, sondern auch für andere. Hat jetzt Prime Video, also ich kann ja über Amazon Prime Video, hat sich zum Teil damit ja auch selber disrupted, weil Video ist vielleicht interessanter als gegebenenfalls nur lesen, wollte dann ja auch selber den Kindle launchen, also eine ständige Disruption, eine ständige Weiterentwicklung. Was bedeutet das fürs Ökosystem? Auch ich versuche eigentlich dem Kunden die optimale sogenannte Customer Journey zu geben und schaue dann, was ist denn für den Kunden wichtig? Wenn ich zum Beispiel etwas kaufe bei Amazon, dann geht es um den Checkout, den ich habe, dann kann ich PayPal ist dort mit eingebunden, das ist ein Partner. Also ich kann auch sehr viel mit dritten Parteien machen. Und das ganz andere Spannende ist noch, dass der Kunde nicht nur der Kunde ist, der etwas kauft, sondern der Kunde ist ja für Amazon auch derjenige, der etwas verkauft. Deswegen werden auch in diesem Ökosystem Services angeboten für den Verkäufer, wie zum Beispiel einen Kredit für diese ganz kleinen Unternehmen, die das brauchen. Das Tolle daran ist, Amazon hat schon sehr viele Daten, die Credit Engine der Banken läuft ja sehr einfach und so kann man auch sehen, wie zum Beispiel Banken in einem anderen Ökosystem eingebettet werden können. Man nennt das Embedded Finance. So ist zum Beispiel die ING in Europa für diese Kleinkredite zuständig und Goldman Sachs auch in USA.
Das sind jetzt ja Vertreter in diesem Ökosystem, die zunächst mal nichts mit Handel zu tun haben. Der Handel ist, nehme ich jetzt mal an, einer der wesentlichsten Treiber von digitalen Ökosystemen, weil sich das fast natürlich ergibt aus der Vielzahl der Interaktionen. Aber gibt es auch andere Branchen, wo du sagst, die entwickeln sich jetzt auch gerade, da gibt es ganz tolle Trends, wo man sagt, da entstehen gerade ganz besondere digitale Ökosysteme?
Also eine weitere Branche, die natürlich wahnsinnig spannend ist und von der wir jetzt auch sehr viel hören, ist Mobility. Ja, was passiert mit Mobility, also Shared Mobility, aber E-Autos und dann aber auch weiterdenken. Also da wissen wir, ist Elon Musk auch mit Tesla ein großer Vorreiter. Was viele vielleicht auch unterschätzen, es geht ja da nicht nur um die E-Autos, sondern es geht eben wirklich darum, wie kann ich autonom fahren? Das ist die eine Sache von dem Anspruch her. Er verbindet sehr viele dort auch wieder miteinander und zwar nicht nur die Kunden, die miteinander verbunden sind, sondern er hat zum Beispiel auch, das hat er jetzt selber gemacht, die die Charge-Stationen zur Verfügung gestellt. Und wir sehen ja, eines der Hauptprobleme jetzt in Europa ist, im Vergleich jetzt zu Norwegen, die das alles schon gemacht haben, wo das Government das macht, dass dort auch diese Charge-Stationen sind. Ja, dann geht das natürlich unendlich weiter mit Solardach und so weiter. Ich habe dann immer weitere Partner und ich mache immer weiter. Und er sieht das Ganze auch noch im Zusammenhang mit SpaceX. Ja, also ich habe diese Fahrzeuge, die kann ich sogar auch noch weiterentwickeln. Die werden dann auch später auf dem Mars mal eingesetzt. Jetzt kann man sagen, das ist ja alles ein bisschen absurd, aber wir können uns ja immer, das ist auch wissenschaftlich erwiesen, exponentielles Wachstum nicht vorstellen. Wir denken sehr linear und wenn man sieht, wie das alles wächst und wie das alles zusammenkommt, dann ist das sehr, sehr interessant, weil ich auch immer mehr miteinander verbinden kann, ja. Also das ist eine andere Branche, die dort ganz stark wächst. Und da sieht man auch schon, ich spreche eigentlich, ist mein Begriff Branche hier in diesem Sinne falsch, sondern es wird auch eher immer, man muss von einer Domäne sprechen. Ja? Also MIT hat das mal in einem sehr guten Report dargestellt. Es ist nicht die einzelne Industrie, sondern da wieder ganz konzentriert auf den Kunden. Es ist der Bereich, die Domäne Mobilität. Ja, ein anderes sehr, sehr gutes Beispiel, was jetzt in der Schweiz natürlich sehr stark im Wachstum begriffen ist, ist das Home and Living Ökosystem. Also wie kann ich dem Kunden helfen in seinem Home and Living? Das ist natürlich auch noch viel, viel größer geworden durch die Pandemie. Also unser Zuhause ist ja sehr, sehr viel wichtiger geworden für uns auch. Die Ansprüche sind ganz anders. Und so sieht man dann auch viele Plattformen in der Schweiz, die jetzt aus dem Gedanken kommen, die fangen vielleicht mit einer Core-Kompetenz an, wie mit einer Hypothek. Dann machen sie zusätzlich noch die Versicherungen dazu. Dann bieten sie dem Kunden noch die Haussuche an. Und sie wollen eigentlich dem Kunden ein Kundenerlebnis geben, was ihm hilft, später mal ein schönes Zuhause zu erwerben. Und wenn man das Ganze mal in diesem Ökosystem, dieses Home and Living durchdenkt, dann muss ich eigentlich als junger Mensch mir schon überlegen, ja, wie kann ich denn ein schönes Zuhause haben? Wenn ich sage erwerben, kann das natürlich genauso gut mit Miete sein. Ja, also ich muss ja nicht immer kaufen. Also so gibt es sehr, sehr viele verschiedene Möglichkeiten. Und wie wir sehen natürlich, also in der Schweiz ist das jetzt noch im Anfangsstadium, aber sehr, sehr stark. Es gibt sehr, sehr viele Firmen, die das jetzt machen aus der Versicherung, aus der Bank heraus. Schon sehr viele Partnerschaften. In den USA ist das natürlich schon viel, viel stärker.
Mhm. Der Handel wäre für mich natürlich da auch ein relativ logischer Partner. Wenn die Domäne jetzt das Wohnen ist, dann ist ja neben der Miete und der Finanzierung dann der nächste logische Schritt. Ich brauche ja auch noch irgendwas in der Wohnung, sonst ist ja doch recht kahl.
Ah, ja, absolut. Das ist auch ganz spannend. Also ich will jetzt keine Werbung machen. Wir sind ja als UBS auch investiert in Hausi. Hausi ist eine Plattform, wenn man sich die mal anschaut. Deswegen heißt die Hausi mein Haus, so alles rund ums Haus und Wohnen und so weiter. Die können einem auch ermöglichen, einen Handwerker zu finden. Die haben so was ganz Tolles. Sie haben eine Pflanzen-App. Wenn ich jetzt wissen will, wie betreue ich diese Pflanze, wenn einer keinen grünen Daumen hat. Und so kann man das natürlich immer weiterziehen. Und da ergeben sich natürlich auch durch die heutige Technologie sehr, sehr viele Möglichkeiten.
Du hast jetzt eine ganze Reihe an Beispielen gegeben und wir werden uns dann später auch noch damit beschäftigen, wie managt man eigentlich solche Netzwerke. Aber jetzt nochmal ganz generell, was sind für dich so die besten Beispiele für erfolgreiche Digital-Ökosysteme neben Amazon, wo du ein Riesenfan bist, was ich schon gemerkt habe? Und was zeichnet die so, was ist so das Merkmal, das die eint? Was zeichnet die besonders aus? Was macht die so erfolgreich?
Ich glaube, was wir alle lieben, ist das Smartphone und für mich natürlich Apple. Also Apple ist wirklich das Ökosystem, was sicherlich auch in unserem täglichen Leben eine sehr, sehr große Rolle spielt. Wenn man jetzt ein Samsung hat, eben wie gesagt, keine Privatwerbung hier, wie du gesagt hast, aber ich bin auch in Apple nicht investiert, aber Apple hat von der Customer Experience und von dem, wie sie vorgehen, eben einen bestimmten Mindset. Und an sich kann man alles, natürlich bei Ökosystemen gibt es unglaublich viele Kriterien zum Erfolg. Es gibt eben datengesteuert, automatisiert, scalable, global und so weiter. Aber worum es dann wirklich geht, was ist der Kundennutzen? Und was Apple ganz toll gemacht hat, die haben sich jetzt nicht nur überlegt, was der Kunde heute will. Also typischerweise hat man dann ja Market Research und guckt dann mal, gut, was sind jetzt heute die Bedürfnisse, sondern er hat sich auch überlegt, was will der Kunde von morgen eigentlich? Weil sonst wäre er ja nie auf die Idee gekommen, ein Smartphone zu kreieren. Weil das war nicht etwas, er hat auch mal das in einem Vortrag gesagt, wenn er so ein Smartphone mal gezeigt hätte einem Kunden und gesagt hätte, ja, möchtest du das, hätte er wahrscheinlich gesagt, nee, kenne ich nicht, weiß ich nicht, will ich nicht, weil das immer auch so ein gewisser Change ist, ja. Und dieser Hype um Apple und um das Smartphone kam eigentlich erst mit der Benutzung. Das ist auch ein ganz wichtiger Punkt, dass man sich darüber bewusst ist, man kann auch das Customer Behavior changen, wenn man eben so stark in die Innovation geht, wie auch das Apple gemacht hat. Aber dazu braucht man ein Mindset, eine Kultur auch im Unternehmen, die das unterstützt. Sehr agile Arbeitsweise, Schnelligkeit, Risikoappetit. Also da gibt es auch ein tolles Zitat von Jeff Bezos, leider wieder Amazon Peter, aber der ist da halt einfach immer unschlagbar. Der hat dann so gesagt, ja, man hat ihm vorgeworfen, ja, du hast jetzt Milliarden hier zum Fenster rausgeworfen für Innovation. Und dann sagt er, ja, das sind ja auch auf der einen Seite Milliarden Ausgabe, auf der anderen Seite habe ich auch andere Innovationsprojekte zu live gebracht, die natürlich auch Milliarden bringen. Und ich muss das so machen, dass ich natürlich auch ein gewisses Investmentpotenzial hat. Also man muss nicht immer Milliarden machen. Also das, glaube ich, ist nicht die Devise. Aber man muss schon ein gewisses Investmentvolumen haben. Und dann in der Regel durch die agile Arbeitsweise ist es heute ja auch so, man fängt mit einem sogenannten Minimum Viable Plan an. Also man baut nicht gleich die Patek Philippe oder das fertige Auto, sondern macht das so nach und nach. Und das sieht man auch bei Tesla. Elon Musk sagt das auch ganz stark. Und sich selber immer wieder zu disruptieren. Das ist auch etwas, was, das ist wieder diese Mindset-Geschichte, immer wieder zu schauen, ja. Und das andere, auch da wieder, sowohl Apple, Amazon, all die Großen, die teilen ihre Technologie, ja, das ist ganz klar. Und sie machen sich selber, sie sind sehr offen und sie haben auch keine Angst davor, dass wenn sie etwas entwickeln, dass jemand anders das sehen könnte. Ja, sondern sagen, ja, wir wollen das zeigen. Und es wird immer, zu irgendeinem Zeitpunkt, wird das immer kopiert werden. Was gut ist, wird immer kopiert werden. Dann gibt's natürlich auch die Problematik, dass nobody is untouchable. Ja, das heißt auch, man kann sehr viel in Innovation machen, aber man sollte nie stoppen.
Aber so ein Ökosystem, wenn es denn mal etabliert ist, hat natürlich schon eine gewisse Tendenz, wenn es eine gewisse Größe hat, zu einer Art natürlichem Monopol zu werden.
Absolut.
Weil einfach keiner mehr an diesem Ökosystem vorbeikommt. Und Amazon ist wahrscheinlich schon relativ nahe an diesem, in Anführungszeichen, natürlichen Monopol.
Ja, das ist auch eine große, ich sag mal, Problematik, auch vom Gesellschaftlichen her gesehen. Also einerseits zum Beispiel Apple bietet ja den Entwicklern auch die Möglichkeit, bei sich zu entwickeln, hat gewisse Vorgaben, sagt dann aber auch, sie nehmen 30% dessen, was du dann damit verdienst. Und deswegen gibt es einen großen Court Case ja jetzt mit Epic. Epic ist einer der größten Gaming-Plattformen, die dann auch sagen, ja, warum sollen wir denn hier jetzt wirklich diese 30% abführen, wo Apple überhaupt keinen Beitrag hat? Und diese Problematik stellt sich natürlich immer wieder.
Jetzt würde ich gerne, weil ich weiß, dass du selber ja auch sehr praktische Erfahrung darin hast, so Ökosysteme zu bauen, beziehungsweise auch viele Verbindungen hast zu Menschen, die das schon getan haben und dir das genau angeschaut hast. Stellen wir uns doch mal vor, ein Unternehmen beschließt, ich möchte jetzt für mich ein digitales Ökosystem aufbauen. Woran erkennt dieses Unternehmen denn am besten, in welchen Bereichen man sich durch ein Netzwerk an Partnern verstärkt oder welche Bereiche man lieber doch noch selber in der Hand behält? Also schon diese Entscheidung Make or Buy und so der allererste Schritt. Was würdest du da für Kriterien festlegen?
Ist auch eine sehr spannende und tolle Frage. Diesmal vielleicht ein komplett anderes Beispiel, mit dem man gar nicht so rechnet. Lego. Ja, also Lego zum Bauen, ja. Das kennen wir alle aus unserer Kindheit. Und wir wissen auch alle, Lego hatte mal eine Zeit, da ging es denen gar nicht gut. Ja, da haben sie wirklich mit gekämpft, mit dem Überleben, waren kurz vor Bankruptcy. Und da mussten sie sich auch überlegen, was machen wir denn jetzt eigentlich? Wie gehen wir vor? Und die haben letzten Endes jetzt, bauen sie auch ein Ökosystem. Und wie haben sie das gemacht? Sie haben sich überlegt, dass sie erstmal, das ist auch generell für alle, respect what you are great at. Ja, also versuche mal zu überlegen, was ist wirklich dein Purpose? Wo bist du wirklich gut? Wo hebst du dich ab vom Markt? Und bei Lego war das natürlich der Purpose. Man wollte den Kindern in einer playful Weise so Lebensgeschichten und auch vom Leben etwas vermitteln, was sie sehr, sehr einfach und wirklich sehr stark natürlich auf Kinder, obwohl natürlich Erwachsene auch sehr stark in Lego sind.
Lego Serious Play?
Absolut. Und dann hat man was ganz Tolles gemacht. Dann hat man da natürlich auch über Kundenfeedbacks, das ist auch eine ganz, ganz wichtige Sache, mit den Kunden. Eigentlich wird heute ja mit Lego werden die Lego Stories created, ja, auf YouTube. Jeder postet da meine Lego Stories. Was haben sie dort gemacht? Es gibt also sehr viele Interaktionen. Da haben sie auch weitere, der Partner in diesem sicher, im Sinne eines Ökosystems ist nicht in dem Sinne, ich liefere jetzt ein Produkt aus zu einem Kind oder einem Lego-Builder, sondern ich habe diesen Builder und die Kinder mit als Co-Creator von dem, was Lego ausmacht. Das ist ein Teil. Dann ist Lego natürlich auch in Gaming, Minecraft, ja, haben andere Partner gesucht. Das kann man sagen, ach, das ist alles nur Vertrieb. Aber das ist nicht nur Vertrieb. Das ist natürlich auch eine Frage wieder da. Sie haben gesehen, im Gaming, das ist sehr disruptiv. Und warum sollte Lego eigentlich nicht eine Rolle im Gaming spielen? Also ganz brillant und in Filmen, Walt Disney und so weiter. Sie machen eigentlich, versuchen eigentlich auch darüber, auch über Gaming herauszufinden, was wollen denn eigentlich die Kinder oder eben die Bilder, weil eben, ich möchte da keinem Bilder zu nahe treten, das ist das Kind im Manne, wie man so schön sagt, vielleicht auch bei dir, dass du immer noch gerne Lego machst. Also ich finde Lego absolut faszinierend und so haben sie sehr, sehr viel Innovation mit auch rausgetrieben, aber haben auch gleichzeitig ein Ökosystem gebaut, wo eigentlich auch dort wieder Partner mit reinkommen und sie nehmen Co-Creation mit rein, also die ich bin als Teilnehmer im Ökosystem, kreiere ich mit die Innovation. Das ist etwas, was ganz unique ist und toll ist und wie Innovation auch immer weiterkommt.
Du hast jetzt sogar den Nutzer oder den Käufer des Produkts mit in dieses Ökosystem mit reingenommen. Wir haben, wenn ich jetzt aber so ein Ökosystem baue, dann will ich ja letztendlich auch Geld verdienen, eigentlich mit diesen Kunden, die ich dann da bekomme. Und dann, jetzt, wenn wir am Beispiel Lego bleiben, eine Filmproduktion, es gibt ja auch Lego, den Film zum Beispiel, oder eine Spieleproduktion, hat das Lego dann selber gebaut, weil es gesagt hat, das ist für mich ein ganz wesentliches Element meines Ökosystems und da möchte ich deshalb eben auch immer die eigene Hand drauf haben und das nicht an Dritte vergeben. Oder wo ist, ich weiß nicht, ob du es jetzt einschätzen kannst bei Lego, wo ist da ungefähr die Grenze verlaufen, dass man gesagt hat, nee, das ist jetzt keine Core-Activity, das ist jetzt nicht das, wo ich unbedingt selber kontrollieren muss, das ergänze ich dann am liebsten mit Partnern.
Also diese Denke, auch selbst wenn man mit Partnern sagt, ergänzen, auch man spricht auch ja beim Ökosystem Bilder von, wenn jemand die Rolle eines Orchestrators hat, ja, also dass er alles orchestriert und die anderen kommen alle dazu. Ich glaube auch im Fall Lego zeigt sehr schön, dass sie einen Teil selber machen, also es ist der Make, Respect, Where You're Great, und einen anderen Teil, wie auch jetzt einige Banken das machen, sich embedden in anderen Bereichen. Das heißt, es gibt nicht das eine oder das andere, sondern man kann jetzt auch als Player wie Lego, als Player wie Amazon zum Beispiel, er hat sich integriert auf der Revolut-App. Ja, also Amazon und Revolut haben eine Partnerschaft, wo Amazon jetzt nicht der Orchestrator ist, sondern die Revolut hat eine eigene App mit Marktplätzen und da ist Amazon drauf. Das heißt, es gibt viele Möglichkeiten und the beauty, sagen wir mal, des Ganzen vom Ökosystem ist, dass ich wie in der Natur, ich kann verschiedene Rollen einnehmen. Ich muss mir natürlich immer nur überlegen, in welchem Ökosystem spiele ich welche Rolle, damit ich auch dort the greatest sein kann. Also Amazon bleibt im Ökosystem Revolut immer Amazon. Ja, also die Kunden von Revolut können dann direkt bei Amazon traden, also kaufen, und verkaufen und können sogar bestimmte natürlich Discounts dann auch bekommen, weil sie auf der Revolut-App sind. Ja, so gibt es für alle dann die Vorteile, die sich daraus ergeben. Aber es ist eigentlich ein Spiel von unendlichen Möglichkeiten und der Challenge auch für ein Management ist immer zu sagen, okay, ich habe jetzt diese 1000 Möglichkeiten, worauf muss ich mich fokussieren? Das war ja deine Frage. Und deswegen würde ich dort immer anfangen mit meinem Core. Ich würde immer schauen, was ist denn das, wo ich wirklich gut drin ist. Zum Beispiel Mobility auch, ein anderes Beispiel, wo jetzt in der Schweiz auch, das in der Schweiz auch sehr, sehr stark aufgetreten ist. Zum Beispiel eine Baloise ist stark im Mobility. Die haben ein Car Mobility Unternehmen auch gekauft, ja, und bieten gleichzeitig dann Versicherungen und so weiter alles mit an. Also sie sagen sich, ich bin stark in der Versicherung. Ich bin sicher nicht stark in Car-Mobility, Autosharing, verstehe ich nichts davon. Und deswegen haben sie in diesem Unternehmen investiert. Man muss aber nicht immer automatisch investieren. Man kann genauso gut die auch als Partner nehmen.
Wenn ich es richtig verstanden habe, sagst du, du hast im Prinzip die Möglichkeit, als Partner in einem Ökosystem mitzuspielen oder als Orchestrator dieses Ökosystem zu gestalten.
Oder als Kunde. Also es gibt eigentlich man nennt das Archetypen, drei Archetypen. Entweder okay. Ich bin Orchestrator, ich bin Partner oder ich bin Kunde. Und wenn ich sage oder, ist das auch, wie man im Englischen so schön sagt, and or. Und man kann eben diese verschiedenen Funktionen einnehmen. Und wenn man sich überlegt, auch so etwas wie Airbnb, ist ja auch ein Ökosystem, ja. Also die haben erstmal eine Plattform geschaffen, damit die Leute sich treffen, die sich sonst nicht treffen. Aber die bedienen sowohl denjenigen, der mietet, auch denjenigen, der vermietet. Aber ich kann natürlich als Mieter auch mir überlegen, also meine Wohnung, da bin ich 3 Monate nicht da und natürlich zu den entsprechenden Regeln des Vermieters, kann ich das auch weiter vermieten. Ja? Also das gibt es auch. Also es gibt da auch verschiedene Rollen und auch da Airbnb als tolles Beispiel ist weitergegangen. Airbnb hat jetzt Experiences. Uber ist genau das Gleiche. Sie haben auch ein Ökosystem um den Fahrer herum gebaut. Was sind die Bedürfnisse des Fahrers? Er braucht Versicherung. Dann ist es schwierig mit seinen Payment Transaction und plus darüber hinaus über Eat, weil sie gesehen haben, natürlich in der Pandemie war das schwierig. Das heißt auch, sorry, wenn ich das noch sagen darf, was auch natürlich ganz wichtig ist, das ist diese Anpassungsfähigkeit, ja, in dem Ökosystem. Ein Ökosystem ist wesentlich anpassungsfähiger als ein statisches Geschäft und sieht Veränderungen in der Gesellschaft wesentlich schneller.
Und jetzt sind wir nämlich an dem Punkt, wo es mir so gebrannt hat, das hast du jetzt
gesehen. Das habe ich gesehen.
Weil genau diese zwei Beispiele sind für mich ein wunderbares Beispiel zu sagen, ich bin doch eigentlich am liebsten der Orchestrator, weil als Partner, wenn ich zu klein werde, bin ich so schnell austauschbar und für den Uber-Fahrer ist das natürlich ein riesengroßes Problem, wenn er plötzlich nicht mehr gelistet ist. Also er verlässt sich auf dem Ökosystem, begibt sich in so eine monopolistische Situation und wenn er delistet wird, dann kann das sehr existenzbedrohlich sein. Und dasselbe müsste doch eigentlich eben auch gelten für Ökosysteme, wo dann größere Firmen zusammenspielen. Aber wenn es ein übermächtiger Amazon, jeder, der auf Amazon handelt, ist auch in keiner besseren Position als der Uber-Fahrer oder der Airbnb-Wohnungsanbieter. Will damit sagen, dass so ein Netzwerk einfach ja auch ein riesengroßes Problem für diejenigen sein kann, die nur als Partner in diesem Netzwerk agieren. Wie kann man denn deren Sorgen im Prinzip im professionellen Umfeld, also wenn es wirklich dann um große, größere Firmen auch geht, wie kann man das ein bisschen koordinieren, managen, dass sie nicht sagen, ich werde an diesem Netzwerk überhaupt nicht teilnehmen, weil da hängt dann viel zu viel dran für mich? Oder ist das eine naive Frage?
Ja, nein, das ist keine naive Frage. Das ist eine sehr für jedes Unternehmen strategisch sehr wichtige Frage und auch eine Frage, die, ich würde mal sagen, auch mit anderen Partnern immer sehr schwierig ist. Also auch die meisten Joint Ventures scheitern ja auch gerade an diesen Beziehungen. Aber im Ökosystem muss man sich einfach überlegen, zum Beispiel jetzt für kleinere Unternehmen, die auf Amazon gehen. Und es ist ja gerade auch, ich würde mal sagen, auch nicht ganz unzweifelhaft die Monopolstellung, die Sie haben, die Apple haben wir gerade besprochen, wo es auch jetzt sehr viel von Kontrollfunktionen, Gerichten und auch Headwind gibt. Aber man kann nicht alles regulieren. Und was passiert, wenn ich jetzt als kleiner Unternehmer auch ganz für mich bin, ich bekomme keine Unterstützung mit meiner ganzen Logistik und so weiter. Ich habe das jetzt nicht outgesourced. Ich benefite, wenn ich teilnehme. Wenn ich das für mich mache, fehlt mir einfach sehr viel, was den Kundenbedürfnissen heute sehr wichtig ist.
Das ist der Anreiz, da reinzugehen. Aber wer entscheidet in so einem Netzwerk, wen will ich drin haben und wen will ich nicht mehr drin haben? Ich kenne diese Diskussion zum Beispiel von großen Malls, wo man sagt, wir brauchen jetzt einfach noch einen ganz bestimmten Typus Geschäft. Wir brauchen jetzt noch ein Sportgeschäft da drin, weil sonst ist die Mall insgesamt nicht attraktiv genug. Und das ist also nicht trivial, solche Ausstattungen in einer großen Mall so auszubalancieren, dass es insgesamt attraktiv bleibt. Aber ich denke, der Orchestrator wäre ja derjenige, der das entscheidet. Oder gibt es da andere Governance-Strukturen auch?
Also im Moment ist es noch so, und das wird natürlich dadurch, dass auch die Tech-Firmen immer mehr die Schnittstelle in Financial Services haben, so wie jetzt Apple Pay zum Beispiel oder Amazon hat Affirm gekauft mit Buy Now, Pay Later, gibt es immer mehr, würde mal sagen, auch Governance um diese ganzen Ökosysteme. Und ich finde das sehr, sehr wichtig, Governance and Data und diese Monopolstellung. Ich glaube, der einzelne Kunde oder der eben auch der Verkäufer oder Käufer ist überhaupt nicht in der Lage, natürlich gegen dieses große, mächtige irgendwas zu unternehmen. Deswegen muss man, es gibt da auch eben ein ganz, ganz tolles Buch zu, das heißt das Interaction Field, das ist also ein USA-Autor, der das geschrieben hat, der hat gesagt, Ökosysteme sind eigentliche Interaction Fields. Und zu diesen Interaction Fields als Teilnehmer gehört auch das Government zum Beispiel oder die entsprechenden Behörden. Und wir haben ja Behörden, die sich mit Monopolisierung beschäftigen. Und da sehen wir jetzt auch, da gibt es sehr viele Beispiele jetzt von diesen Behörden. Sie sind ein bisschen langsam, gerade in Europa. Sie beschäftigen sich immer mehr jetzt mit Plattformökonomie, worüber wir auch gerade gesprochen haben, und versuchen dort auch zu verstehen, wie funktionieren dann diese Netzwerkeffekte und wie kann ich diese überhaupt regulieren, weil sie eben so offen und so frei und so liquide und so schnell sind. Und das ist natürlich für einen Regulator ist das unglaublich schwierig, weil er versucht, etwas zu regulieren, was sich immer weiterentwickelt. Und da arbeiten jetzt, gibt es auch in der EU ganze Teams, die daran arbeiten, wie man das machen kann. Wir haben ja jetzt auch in China, ob das immer aus dem Grund der Schutz des Kunden ist, ist eine andere Frage, aber ganz stark natürlich auch den Push gegen die Techs. Das hat auch, wie wir wissen, andere Gründe zum Teil, weil China selber die Kontrolle verliert, was für sie auch bedenklich ist. Aber da gibt es jetzt sehr, sehr viel, was wir sehen in China, in USA und auch jetzt in der EU, was auch zu Recht ist, um so eine Protection für die jeweiligen Teilnehmer im Ökosystem herzustellen und dieses Ungleichgewicht auch auszutarieren, was aber nicht einfach ist.
Jetzt hätte ich abschließend tatsächlich noch die große Frage, nachdem du so begeistert bist von Ökosystemen. Glaubst du, dass sich Ökosysteme dauerhaft und in allen Lebensbereichen durchsetzen werden? Oder sind wir vielleicht in 10 Jahren dann in der Diskussion, wo man sagt, okay, wir müssen mächtige Ökosysteme wieder zerschlagen, das Ökosystem funktioniert nicht mehr und man kommt doch wieder zu so einem Trend, wir machen alles aus einer Hand?
Also ich bin ja, wie du sagst, also ein großer Passionate für Ökosysteme, weil ich glaube, das deckt eigentlich am ehesten die Kundenbedürfnisse ab und das, was der Kunde will, ist das eine. Und das zweite ist auch die Kompetenz. Ich werde niemals dieses aus einer Hand mit der Komplexität, das schaffe ich einfach nicht. Das ist unrealistisch. Deswegen sind natürlich, denke ich, das nicht nur so, sondern auch die Analysten und die Berater, die es sehr, sehr viel auf der Welt gibt, so wie McKinsey zum Beispiel, zutiefst davon überzeugt, dass diese Ökosysteme weiter bestehen und in 2025 sogar über 60 Milliarden Revenues schöpfen. Das WMF beschäftigt sich natürlich auch damit. Sie sagen, dass in der nächsten Dekade ungefähr 70% des Wachstums auch aus Plattformen und damit Ökosystemen kommt. Und wenn wir uns heute anschauen, die höchst kapitalisierten Firmen, eben aufgrund dieses Wachstums von 10 sind, je nachdem, wie man sich das anschaut, 8 oder 9 sind dort schon Plattformen mit Ökosystemen. Ja. Also es hat mal vor 10 Jahren war das eine, 2008 war das nur Microsoft von den Top 10. Heute spielt sich das alles da ab. Und das spielt sich deshalb so ab, weil diese Netzwerkeffekte einfach gewaltig sind.
Ganz, ganz herzlichen Dank, liebe Martha. Das war unheimlich viel Information. Wir sind dann auch gleich noch in die Unternehmensstrategie abgewandt. Also ich fand's toll. Ganz herzlichen Dank. Und ja, ich hoffe, vielleicht können wir das mal in 10 Jahren, wenn wir uns das dann rückwirkend anschauen, können wir dann nochmal draufschauen, wer jetzt recht hatte und ob alles wegreguliert
Absolut.
Wurde.
Absolut. Vielen Dank, Peter. Danke, dass ich hier sein durfte.
Dankeschön. Das war Martha Böckenfeld, Senior Advisor Digital Platforms and Ecosystems bei der UBS. CX Talks bedankt sich an dieser Stelle auch bei seinem Sponsor Paulus Risalt, dem Beratungspartner für den gehobenen Mittelstand und agile Konzerne, wenn es darum geht, die Kundenloyalität, das Mitarbeiterengagement oder Kostenstrukturen zu optimieren, mit oder ohne Softwarelösungen führender Anbieter. Paulus Risalt lässt sich dabei zu 100% am realisierten Erfolg seiner maßgeschneiderten Umsetzungskonzepte messen. Mehr Informationen unter www.paulusrisalt.de. Die heutige Sendung ist ein wunderbares Beispiel für die Vielfalt an Themen, die es im Customer Experience Management zu beachten gilt. Ein Abonnement von CX Talks ist der einfachste Weg, mit immer wieder neuen Fragestellungen zuverlässig versorgt zu werden. Falls Sie es also noch nicht getan haben, ist es jetzt die ideale Zeit, uns zu abonnieren. Denn schon in 14 Tagen geht es weiter mit einer neuen Folge von CX Talks. Und ich würde mich sehr freuen, wenn Sie dann wieder dabei sind. Das war CX Talks, der deutschsprachige Podcast für Customer Experience Management. Abonnieren Sie uns auf Apple, Spotify oder Google Podcast. Empfehlen Sie uns weiter oder helfen Sie mit einer positiven Bewertung. Mehr Infos gibt es auf www.cx-talks.com und im Newsletter des ICEM.